Die Mädchen, die haben damals Miniröcke getragen, die Jungs lange Haare, das war die Hippie-Zeit, hat da begonnen. Um Oktober 68 feierte das Flower Power Musical Hair in München Premiere und aus dem Radio, da tönten von den Beatles Hey Jude oder Lady Madonna. Alleinstehende Männer, die ein Zimmer gemietet hatten, die durften nach 22 Uhr keinen Damenbesuch empfangen. Frauen konnten damals zwar schon ein eigenes Konto haben, sie brauchten aber die Erlaubnis ihres Ehemannes. Im Kino, da gab es einen Aufklärungsfilm, Helga. Aber was wurde da gezeigt? Eine Geburt. Und die Zuschauer fielen reihenweise in Ohnmacht. Aber für sie als 14-, 15-Jährige, sie hat das wahrscheinlich jetzt nicht so sozusagen jetzt umgehauen, aber es war einfach eine Zeit, die war bunt, die war laut, die war auch ein bisschen anarchistisch. Aber mit 14, 15, da ist es ja noch so, da ist das Leben irgendwo so eine endlose Gerade. Eine Straße, die wirklich schaut wie der Weg gar nicht zu erkennen im Horizont. Und dann kommen ein paar Jahre später die leisen Botschaften der Sterblichkeit. Dann schließen Sie zum Beispiel eine Lebensversicherung ab. Und diese Lebensversicherung enthält eine Klausel über Beerdigungskosten. Mit 40 fängt man an, seinen Körper des Verrats zu bezichtigen, weil man jetzt im Schnitt 1 Kilo pro Jahr zunimmt. Beim Anprobieren des Hochzeitsanzugs, da merkt man, das passt nicht mehr. Und mit 40 beschließen dann Mann und Frau gemeinsam, dass der Badezimmerspiegel ein übler Lügner ist. Mit 50 fragen dann die Kinder im Auto, warum sie immer die Augen zusammenkneifen, wenn sie Straßenschilder lesen wollen. Und ab und zu passiert es, dass sie morgens aufwachen und es tut ihnen alles weh. Oder sie wachen auf und irgendwas funktioniert nicht so, wie es sollte. Die Lachfalten, die gehen auch nicht mehr weg, wenn sie aufhören zu lachen. Und wenn sie die 60 überschritten haben, dann merken sie, zumindest sportlich gesehen, bin ich längst in der zweiten Halbzeit angelangt. Und im Beruf geht es ja jetzt auch nicht mehr aufwärts, sondern es läuft jetzt allmählich aus. Die Rente steht da vor. Klar kann man sagen, im Vergleich zu einer Galapagos-Schildkröte ist auch ein 65-Jähriger noch ein Kind, aber der Zahn der Zeit, der nagt. Und trotzdem versuchen viele dann dennoch dieses Problem irgendwie aufzuhalten. Die einen, die wuchten dann die Handeln. Schwarzes Haar, das grau geworden ist, wird wieder schwarz. Besser vielleicht sogar noch blond. Der Wagen wird in Zahlung gegeben. Jetzt wird ein SUV gekauft mit höherer Sitzposition, um den Überblick zu bewahren. Aber wie sehr wir uns auch anstrengen, die Uhr tickt. Und unser Körper wird älter und jede Tablette, die wir schlucken, erinnert uns daran, dass auch das Alter, das Älterwerden eine Pille ist, um die wir nicht herumkommen. Aber warum rutscht uns eigentlich diese Pille, dieses Akzeptieren, dass wir alle älter werden, warum rutscht diese Pille nur so langsam hinunter? Warum fällt es uns so schwer? Warum jagen uns vielleicht bestimmte Geburtstage, bestimmte Jubiläen einen regelrechten Schauer über den Rücken? Vielleicht hilft uns noch einmal auf ein paar Worte zu hören des Apostels Paulus. Wir haben es vorhin schon im größeren Zusammenhang gehört. Da sagt Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Und in diesen wenigen Worten macht Paulus drei Dinge klar. Das erste, wir werden älter, aber wir können neues Leben haben. Wir werden älter, ja, aber wir können neues Leben haben. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, sagt er, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Und so vergleicht, wenn man den Zusammenhang dort liest im 2. Korintherbrief, er vergleicht unser Leben mit einem antiken Tonkrug. Und er sagt, so ein Tonkrug, der kann im Laufe der Jahre, kann der manche Sprünge bekommen und Macken, da ist vielleicht ein Ecke abgeplatzt. Aber in diesem Krug, da ist ein ganz kostbarer Schatz, den man von außen so nicht sieht. Und dieser Schatz, sagt nun der Paulus, dieser Schatz, das ist für Christen das neue Leben mit Jesus Christus, das ewige Leben. Durch Taufe und Glaube werden wir Christen. Kommt Jesus im Heiligen Geist in unser Leben, in unser Herz hinein, wenn wir Jesus uns öffnen, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, nimm mich an der Hand, führe du mich durchs Leben, verändere mein Denken, zeig mir, worauf es ankommt, wo du mich gebrauchen willst. Dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben, in unsere Seele, in unser Herz hinein. Und da kommt etwas ganz Neues in unser Leben hinein, egal wie alt wir sind. Und mit diesem neuen Leben, durch dieses neue Leben erfahren wir nämlich etwas, dass wir eine Geborgenheit haben bei Gott, die es sonst nirgends in dieser Welt gibt. Dass wir eine gesicherte Zukunft haben. Alt und doch jung, das wollen ja viele gerne sein. Und das ist ja so ein Menschheitstraum, irgendwann den Jungbrunnen mal zu entdecken. Hat aber noch niemand. Aber diesem Jungbrunnen am nächsten kommt genau dieser Gedanke, ja, wenn wir uns verbinden mit Gott, mit der Gottesquelle, dann kommt etwas Neues in unser Leben hinein. Und deswegen sagt der Paulus, auch wenn der äußere Mensch einem Alterungsprozess und Krankheitsprozess und was auch immer unterliegt, der innere Mensch, dieses Leben mit Gott, dieses ewige Leben, das wird immer wieder erneuert und deswegen werden wir nicht müde. Er merkt, der Paulus, auch, wie der Körper Anzeichen hat von Verschleiß. Aber er sagt, der innere Mensch, das innere Leben, das wird immer jeden Tag wieder erneuert. Man könnte das heute vielleicht so vergleichen mit einem anderen Bild, dass man sagt, jeder Mensch hat quasi sozusagen in sich eine Lebensbatterie. Und dann lebt er sein Leben und sozusagen diese Batterie bringt ihn durchs Leben und es ist klar, die Batterie, die wird halt irgendwann, ist sie leer. Wenn ich aber Christ werde, dann kommt etwas Zweites in mein Leben, dann kommt ein Akku, ein zweiter Akku in mein Leben hinein, eine himmlische Kraftquelle. Und dieser himmlische Akku, der kann immer wieder neu aufgeladen werden, der kann täglich angeschlossen werden an die Steckdose. Wie geht das? Immer da, wo wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, wo wir beten, in der Bibel lesen, wo wir mit anderen Christen Gemeinschaft haben, wo wir im Gottesdienst sind. Das sind alles solche Ladestationen quasi für diesen inneren Menschen. Deswegen sagt er, wir werden älter, ja, aber wir können dieses neue Leben haben, das nie zu Ende geht und nie aufgebraucht ist. Das Zweite, was der Paulus sagt, er sagt, wir leiden unter Problemen. Aber wir schauen bereits darüber hinaus. Wir leiden unter Problemen, aber wir schauen bereits darüber hinaus. Und dieser Paulus, wenn man das so liest, der hatte ein ganzes Bündel von Lasten zu tragen, zentnerschwere Pakete. Und dieser Paulus sagt, unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewaltige Herrlichkeit. Und das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Dieser Paulus, dem geht es jetzt nicht darum, sozusagen in einem oberflächlichen Sinne da ein bisschen sozusagen aufzumuntern. Der meint das nicht so, wie wir das oft sagen oder auch hören, ja, dass dann Leute sagen, wenn jemand ein Problem hat, naja, schau mal, so schlimm ist doch auch wieder nicht. Ja, auf Regen folgt Sonnenschein. Oder dann diese Sprüche, wo es dann heißt, schau mal an, dem und der geht's noch viel schlechter wie dir, da kannst du doch noch froh sein. Um alle diese Dinge geht's nicht. Nein, für den Paulus ist klar, es gibt Lasten, die sind unvorstellbar schwer. Und es gibt Lasten, da kann sich ein Außenstehender überhaupt gar nicht vorstellen, was das bedeutet, geschweige denn nachempfinden. Aber wichtig ist, wie wir diese Belastungen einordnen. Und wie gesagt nochmal, es hilft nicht, dass ich das vergleiche mit dem, dem es weniger schlecht geht oder mit dem, dem es noch schlechter geht. Sondern der Paulus lädt zu einem anderen Vergleich ein. Und jetzt stellt er quasi vor unser inneres Auge eine Balkenwaage auf, eine göttliche Waage. Und jetzt sagt er, jetzt tun wir an dieser Balkenwaage auf die eine Seite all das, was uns das Leben so richtig schwer macht. Und das kann vieles sein, körperlich, seelisch. Das, was uns herunterzieht, die Sorgen, die Nöte, die Krankheiten, die Schwierigkeiten, die Traurigkeiten, der Stress, Verluste, Verletzungen und alles das kommt alles auf diese eine Seite. Und dann geht diese Waage mal richtig weit hinunter. Und jetzt sagt der Paulus, jetzt legen wir auf die andere Seite in dieser Waage all das, was auf euch wartet, die ihr zu Jesus Christus gehört. Und dann legt er auf all das andere auf die andere Seite. Er sagt, auf euch wartet eine unvorstellbare Zukunft. Getrocknete Tränen, unbeschreibliche Freude, ein reservierter Platz an der himmlischen Festtafel. Ausruhen, sich erholen, aber auch im Himmel wird man nicht nur im Liegestuhl sitzen, sondern eben auch erfüllende und sinnvolle Dinge tun. Und das alles ohne Einschränkung, ohne negativen Beigeschmack, das alles ohne Ende, unvorstellbar herrlich. Und das legt er alles auf die andere Seite und auf einmal geht die Waage in die andere Richtung. Und nur deshalb, sagt er, nur deswegen, sagt Paulus, deswegen resignieren wir nicht. Deswegen geben wir nicht auf. Weil ich weiß, es kommt noch was ganz anderes. Und liebe Gemeinde, das ist eine ungeheuer kühne Aussage. Das ist uns allen klar, denke ich. Und man fragt sich, wie kann der Paulus sowas sagen? Kann man das einer Mutter sagen, die ihr Kind verloren hat? Kann man das einem Menschen sagen, der im Endstadium Krebs hat? Noch einmal, wir sollen, wir dürfen klagen und weinen und hadern auch und sagen. Aber wir dürfen auch da, wo wir am Verzweifeln sind, wo wir vielleicht am liebsten resignieren würden, uns diesen Blick nochmal zurechtrücken lassen auf die Gewichtsklasse Gottes. Weil Gewicht ist ja immer was Relatives. Wenn man sagt, ein Zentner Kartoffel, ist ein Zentner Kartoffel schwer? Kommt es darauf an, wo man es vergleicht. Wenn Sie es vergleichen mit einer Packung Kaffee, ist es schwer. Wenn Sie einen Zentner Kartoffel vergleichen mit einem Ozeanriesen, der 150.000 Tonnen hat, ist es leicht. Und das ist sozusagen... Das ist das, was der Paulus sagt. Er sagt, gemessen an unserer Kraft, an unseren Möglichkeiten, da ist das, was wir am Leben durchmachen, unglaublich schwer, unerträglich manchmal schwer. Aber gemessen an der unglaublichen Herrlichkeit, an der Zukunft, die Gott bereithält, da rückt sich das dann doch wieder zurecht. Und dann stellt eben dieser Paulus auch nicht nur das Leiden und die Herrlichkeit nicht so sozusagen so nebeneinander, sondern er setzt in Beziehungen. Der sagt, es ist sogar so, dass Leiden sogar Herrlichkeit schafft. Aber nicht auf die Weise, dass wir uns den Himmel irgendwie verdienen könnten, wenn wir möglichst viel Negatives erfahren. Sondern er hat etwas entdeckt, der Paulus. Er hat entdeckt, dass Schwierigkeiten, Drangsale, Probleme, Bedrängnisse, Hindernisse, dass sie nicht nur sozusagen das Leben kaputt machen können, sondern dass sie uns manchmal auch sozusagen eine Chance geben können, nämlich, dass unser Glaube wächst, unser Vertrauen wächst zu Gott, zu Jesus Christus. Und es ist so, ja, manchmal gibt es Zeiten im Leben, wo man einfach den Eindruck hat, das ergibt keinen Sinn. Warum muss ich das durchmachen? Warum ist das in meinem Leben so schwer? Warum solche Schwierigkeiten? Warum solche Probleme? Es gibt doch alles gar keinen Sinn. Aber vielleicht kann das, was in diesem Leben keinen Sinn gibt, einen Sinn ergeben in dem neuen Leben. Und das ist eine Erfahrung, die Sie bereits alle gemacht haben. Und zwar eine Erfahrung, an die Sie sich aber alle nicht mehr erinnern können. Und zwar, das war nämlich die Zeit, jetzt gehen wir ganz, ganz weit zurück, es war die Zeit, als Sie im Bauch Ihrer Mutter waren. Und weil wir uns daran nicht mehr erinnern können, möchte ich Ihrem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge helfen. Jeder Tag der Schwangerschaft hat Sie für das Leben auf dieser Erde ausgerüstet. Die Knochen wurden gefestigt, die Augen haben sich entwickelt, durch die Nabelschnur wurden Sie mit Nährstoffen versorgt, damit Sie wachsen. Warum das alles? Um im Bauch zu bleiben? Nein, im Gegenteil. Die Zeit im Bauch hat Sie sozusagen für die Zeit auf dieser Welt vorbereitet, hat Sie ausgerüstet für das Leben nach der Geburt. Und manches von dem, was Sie im Bauch bereits hatten, das brauchten Sie dort gar nicht. Sie hatten eine Nase, Sie hatten die Augen, aber Sie konnten nicht sehen. Auch Ihre Zunge, Ihre Stimmbänder, Ihre Fingernägel, all das, das war eigentlich im Bauch der Mutter nutzlos. Aber jetzt sind Sie froh, dass Sie alle diese Dinge haben. Und jetzt kommt die Übertragung. Was wäre denn, wenn das Leben hier auf dieser Welt so etwas ist wie der Mutterleib? Die vorgeburtliche Existenz für das neue Leben in der Ewigkeit. Und könnte es sein, dass manche Herausforderungen hier und jetzt, so schwerwiegend sie auch sind, dass sie uns vorbereiten auf dieses Leben in der zukünftigen Welt Gottes? Das ist das Zweite, was der Paulus deutlich macht. Er sagt, ja, wir haben Probleme, aber wir schauen bereits darüber hinaus. Und jetzt kommt das Dritte. Wir haben den größten Teil hinter uns, aber wir werden nicht müde. Und jetzt möchte ich diesen Gedanken von der Vorbereitung zeitlich noch etwas nach vorne verlagern. Und zwar jetzt nicht nur so, dass quasi das Leben hier schon die Vorbereitung ist für das Leben bei Gott im Himmel, sondern vielleicht ist es ja auch so, dass unsere Erfahrungen in der Kindheit, in der Jugend und auch im mittleren Alter, dass diese Erfahrungen uns vorbereiten für die Jahre im Alter. Die Tatsache, dass Sie sozusagen auf dieser Bergwanderung Ihres Lebens, dass Sie schon relativ weit hochgestiegen sind auf den Berg, heißt ja noch nicht, dass Sie den Gipfel schon erreicht haben. Auch wenn schon viele Kapitel in Ihrem Leben geschrieben sind, könnte es ja sein, dass das wichtigste Kapitel noch aussteht. Auch wenn Sie sozusagen vielleicht in Ihrem Leben, im Spiel des Lebens schon in der zweiten Halbzeit angekommen sein. Es könnte ja sein, dass die letzten Spielminuten in Ihrem Leben noch die entscheidenden werden. Und es gibt dazu in der Bibel eine ganze Menge interessante Beispiele. Zum Beispiel Abraham. Mit Abraham, da ging's los, da war er 10 Jahre älter als die Goldkonfirmanden. Da war er nämlich 75. Mit 75 sagt Gott, jetzt geht's los. Jetzt habe ich mit dir was vor. Geh in ein neues Land und dann kommt diese ganze Geschichte. Oder der Mose. Der Mose wollte mit 40 Jahren etwas machen für sein Volk in Ägypten, das unterdrückt war. Und in seinem Überschwang hat er einen Ägypter totgeschlagen. Und da muss er fliehen. Und dann wird er von Gott 40 Jahre lang auf die Reservebank gesetzt. 40 Jahre lang. Mit 80 sagt Gott so, jetzt kommt das zweite Kapitel und jetzt geht's richtig los. Und jetzt führ dein Volk heraus aus Ägypten. Oder Hannah wird im Neuen Testament vorgestellt, eine 84-jährige Witwe. Aber diese Frau war 84, aber die war in ihrem Glauben so hell und so wach und sie hat gewartet, bis endlich der verheißene Retter, der Messias kommt. Und diese Erwartung hat sie fit gehalten auch. Und dann durfte sie im Tempel des Jesuskindes Neugeborene sehen. Das heißt, auch die letzten Jahre, die Jahre im fortgeschrittenen Alter, die späten Jahre, die können die besten sein. Fragen Sie Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann trat als Geschäftsmann in den Ruhestand, damit er Zeit hatte, nach Troja zu suchen. Diese legendäre Stadt Homers. Und er hat sie gefunden. Oder denken Sie an Winston Churchill. Winston Churchill, der hätte nach dem Zweiten Weltkrieg hätte er einen ruhigen Lebensabend verbringen können. Aber er hat einen anderen Weg gewählt. Er hat im Ruhestand den Stift genommen, Papier genommen. Und dann bekam er mit 79 Jahren den Nobelpreis für Literatur. Und ich habe von einer 95-jährigen Frau gelesen, die hat Folgendes gesagt. Die hat mit 95 gesagt, mein Augenlicht mag immer schwächer werden, aber meine Vision wird immer klarer. Und damit wollte sie sagen, mein geistlicher Blick, die Sicht für das Geistliche, für das, was zählt, für das Reich Gottes. Mein Augenlicht mag schwächer werden, aber die geistliche Sicht, die geistliche Erkenntnis, die Vision wird immer deutlicher. Und wenn wir älter werden, dann sollte sich unsere Sicht verbessern. Und nicht in dem Sinn, dass wir sozusagen von Augen her, aber die Sicht vom Himmel. Nachdem Michelangelo gestorben war, fand man in seinem Atelier ein Stück Papier, auf dem hat er eine Notiz hinterlassen für seinen Lehrling. Und mit der Handschrift eines hochbetagten Mannes hat dieser große Künstler Folgendes geschrieben an seinen Lehrling. Male, Antonio, male. Und verschwende nicht die Zeit. Male und verschwende nicht die Zeit. Die Zeit verfliegt, die Tage gehen, die Jahre verblassen, das Leben geht auf ein Ziel zu. Verschwende nicht die Zeit. Nimm die Aufgaben wahr, die Gott dir gibt. Egal in welchem Alter. Nimm sie wahr, die Aufgaben. Und tu sie, solange wir Zeit haben. Liebe Goldkonfirmanden, liebe Gemeinde, der Apostel Paulus, der ist ganz realistisch. Aber er hat für sich und er hat für uns eine neue Perspektive gefunden. Er hat gesagt, ja, wir werden älter, ja. Aber wir können bereits neues, unvergängliches Leben haben. Er hat gesagt, ja, wir leiden unter Problemen. Aber wir schauen bereits darüber hinaus. Ja, je nachdem wie alt wir sind, wir haben den größten Teil hinter uns, aber wir werden nicht müde, denn auch die letzten Kapitel können die wichtigsten sein. Und wenn wir mit dieser Einstellung leben, dann ist das Alter nicht nur ein Feind, sondern dann ist es ein Meilenstein. Und es ist vielleicht auch manchmal eine Erinnerung, eine freundliche Erinnerung daran, dass unser Zuhause nicht hier in dieser Welt ist. Darum werden wir nicht müde. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Aber was unsichtbar ist ewig. Und Gottes Volk sagt Amen.